Ja, liebe Leute, herzlich willkommen. Ich begrüße euch mit vollem Herzen. Mein Herzen und mein Mund ist voll. Voller Freude und Wärme, die hier in meinem Brustkorb für euch schlummert. Heute spreche ich noch etwas von oben herab, ja. Das ist kompliziert hier. Ich muss durchlüften in meinem Zimmer. Und deshalb ist ein bisschen die Geräuschkulisse da und ich bin auch nicht so nah am Mikrofon dran, weil ich meinen Schreibtisch hier unten habe. Sonst geht das Fenster nicht auf, aber ja. Bleiben wir heute marxistisch objektiv, nicht diese subjektiven Eigenheiten, bitte, meiner selbst oder der wahren, die mich umgeben, der Konfiguration der Möbel. Die Konfiguration der Gartenmöbel habe ich stets gekannt. Irgendwie so geht auch ein Vers von Michel Houellebecq, auf den wir vielleicht wiederkommen können. Diese Konfiguration können mich ja nicht auszeichnen, genauso wenig wie die Konfiguration. Genauso wenig wie die Konfiguration meines Selbsts, der grundlegendsten Ware im heutigen kapitalistischen Marktumfeld. Also, damit haben wir eine ganz gute Einleitung gefunden. Und was mich aber darstellt, genau, sind diese Ausschläge, die ich hier natürlich sehe, schon wieder bei Audacity, die Aufnahme, die jetzt schon wieder 1 Minute 40 lang ist. Dieses Sprechen hier, dieser Duktus, dieser Jargon, dieses Ausüben meiner sprachvirtuosen Fähigkeit. Das ist ein diffiziles Thema, wie es bei George Agamben auch heißt. Was ist der Gebrauch des Körpers? Ist es das Intätigkeitsein oder schon die Potenz dazu, tätig zu sein? Ist es das? Gibt es da so eine Trennung, wie von Aristoteles postuliert, zwischen dem Intätigkeitsein und dem virtuellen Status des Gebrauch machen können von einem Werkzeug oder vielleicht von meiner sprecherischen, künstlerischen Gabe? Das ist diese Frage, die Agamben da aufgreift, aber die mir zu obskur ist, um sie heute anzugehen. Trotzdem ziehen meine geistigen Wellen natürlich ihre Kreise und finden immer Ausläufer in den entlegensten Gebieten der italienischen Philosophie, weil ich mich danach einfach sehne, wie nach dieser Brust, wie es da in dieser Geschichte hieß, die ich publizierte, unter Folge 91. Ich sehne mich nach dem Meer, also diese Geschichte, deren Titel Was tun lauten könnte, Was tun. Ich sehne mich nach dem Meer, nach diesem Blau des Ozeans, aber leider ging es da nicht, deshalb waren wir nur in den Bergen. Also, wo war ich? Diese Ausläufe, die von meinen Wellen immer wieder gezogen werden. Ja. Und ich will heute ganz klar also zu diesem italienisch formvollendeten, stilvollen Podcast-Konzept finden und nicht mehr auf dieses subjektiv deutsch-innerseelische, dünkelhafte jetzt mich einlassen. Denn es ist eine schwierige Zeit für mich seelisch, muss ich kurz doch nochmal in mein Innenleben den Blick richten. Die Veröffentlichung so vieler Folgen jetzt bis Nummer 91 hat mir zugesetzt. Es ist Freitag, der 24. Juni. Ich bin unter Druck, vor allem die Abfassung der Editionsnotizen hat mir einiges abverlangt oder auch gar nicht so viel. Aber es war so schön, wie ich dann da schrieb und wie die Sätze dann im Schlaf, vor dem Einschlafen immer wieder durchging, die ich da hinausgeschleudert hatte. Und so, aber noch viel schlimmer mit der Geschichte, der Kurzgeschichte unter Nummer 91, auch wenn ich ja wenige Hörer habe und also noch weniger lese meine Editionsnotizen, hat mich das ganz schön durchgerüttelt dann. Das waren meine innersten Gefühle, die da behandelt wurden. Aber da dann will ich mich ja heute nicht verstricken, sondern kommen wir also zum Punkt, ja. Auf Peter Hux wollte ich zurückkommen. Worum es in dieser Geschichte nämlich auch ging, ist diese schlichte Feststellung von Wieland, dem deutschen Dichter: Das Volk kann sich nicht selbst regieren. Also muss es jemand anders tun. Wer kann das tun? Diese Frage werden wir genauer gleich nochmal nachlesen dann. Ich kann mich auch nicht regieren, weder im Privaten noch im Öffentlichen. Kann ich überhaupt meinen Publikationsfluss regulieren, geplant publizieren oder aufnehmen? Kann ich eben nicht, aber egal. Immer wieder, ja, es ist doch diese Selbstgeißelung, dieses Asketische, was auch in mir zum Vorschein kommt und durchbricht. Ich will mich so erniedrigen und für meine konzeptionellen Mängel geißeln, wobei doch auch Marx in seiner Jugend so arbeitete, wie ich da irgendwann mal las, dass sein Vater ihm das in einem Brief vorwarf, er führe da wohl ein Leben, halb im Schlafrock, immer zwischen Büchern und Tabakqualm und so ein Junggesellenleben da, den ganzen Tag schreibend, lesend oder einfach im Schlafrock irgendwie so, schrieb der Vater. Und das traf wohl zu, schrieb dann der Biograf dazu. Naja, das ist ja auch letztlich egal. Es geht ja nicht um die Subjekte. Was Marx in seinem Leben für ein Subjekt war, lässt sich jetzt nicht mehr empirisch nachvollziehen und ist ja auch nicht so interessant wie das, was er als allgemeintheoretisches Werk universalistisches Denken hinterließ. Interessant wäre es freilich schon, wie auch Peter Hack sagte, nämlich, dass man über Marx' Leben gar nicht so viel weiß. Aber gut, ich fühle mich hier einfach auch in diesem Stil, in dieser Lebenssituation des jungen Künstlers und Bohems, wie ich sagte, ein runtergekommener Künstler, ein Künstler, der am Runterkommen ist oder sich selbst immer weiter runterziehen will, diese Negativität, die auch drin steckt in dieser Kurzgeschichte. Mit diesen Worten kommen wir also zu diesem Essay-Versuch. Bleiben wir lieber deutsch, wenige Fremdwörter, sagt Hax, ist immer am besten. Versuch über Wieland von Hax in seinem Sammelband Marxistische Hinsichten. Die wissenschaftliche Gesellschaft und ihr Herr Nachbar. Dieser Nachbar, der macht immer wieder Probleme, nicht wahr? Wie der andere uns anschaut, was sagt uns das? Wir stellen uns vor, der beurteilt uns, der würde uns sagen, du parkst dein Auto hier falsch oder warum gießt du deine Blumen nicht, die verdorren? Was könnte der Nachbar denken? Was könnte mein Mitmensch von mir annehmen und denken? Aber ist das die Realität über mich überhaupt, was andere für gedankliche Konstrukte haben oder was sie mir sagen, was es da für Konstrukte über mich in der Welt gibt? Das ist auch die Frage mit Marx, wie ich vorhin meinte, was wäre denn diese Wahrheit über sein Leben oder wie er gelebt hat? Deshalb ja, muss man halt sowas hinterlassen, wie auch ich hier meine autobiografischen Notizen leider hinterlassen habe. Und also jetzt vor diesen 100 Folgen oft zu unmarxistisch und persönlich, weil ich wollte diesen Podcast als Liebespfeil verwenden, sage ich ganz offen. Ich dachte, dass das größte Kunstwerk ist, aber über diesen Dünkel bin ich jetzt hinweg, sage ich. Es kann nicht das Ziel sein, nur eine Person zu beglücken oder sich das zu imaginieren. Das sei der Horizont meines Podcasts, sondern es sei doch ihr, liebe universalistische Herde, wurde mir jetzt klar, da gibt es gar nichts. Ja, das ist einfach meine Arbeit aus Liebe zum Volk, zum hörenden und fahrenden Volk. Und da gibt es gar keinen Zweifel, dass das so ist. Dieser Herr Nachbar, aber ja, das hat ja auch mit der Liebe zu tun. Oder eben der Nachbar, den ihr hier hört, mein Mitbewohner, er stammt aus Westafrika.
ja, aus dem Senegal, die Afrika-Sieger gewonnen sind letztes Jahr. Oder ja, dieses Jahr. Fußball interessiert mich ja aber nicht. Aber im Fußball, ja, da geht es noch um die Nation. Dazu kommen wir jetzt. Also diese Grenzziehung, die Nation, wo wir als Europäer uns schon so drüber stehend fühlen und sagen, ich bin doch Europäerin. Ja, ich fühle mich so, reiß überall frei hin, ohne Geld zu tauschen, Visum. Es ist wohl so, wir sind alle schon politisch gleich. Das ist auch so eine Dunkelkammer. Eine geistige, aber auch eine materielle Dunkelkammer. In welcher der Westen hier seine Bewohner hält. Wobei sich fragt, was schlimmer ist eigentlich. Das ist nur meine Frage, die auch Hux aufwirft und der viel Wert auf das Geistige legt. Deshalb auf Stalins These auch. Die Schriftsteller sind Ingenieure der Seele. Und umso mehr die heutigen bürgerlichen Schriftsteller, Zeitungsschreiber oder Geschichtsschreiber, die Stalin immer wieder so ankritteln und kritisieren. Er hätte zu viele Leute umgebracht. Und sei generell zynisch, unmenschlich und einfach mit Mordlust, so wahrscheinlich hat er die mit der Muttermilch aufgesucht. Aber ja, die sind eben so beherrscht, da sehen wir es wieder, es kommt nicht auf die Individuen an, dass die was Böses im Sinn haben, sondern sie müssen so schreiben, dass am Ende der Bourgeoisie nützt, nämlich jedes revolutionäre Projekt zu beschmieren mit Verleumdung über deren böse Auswirkungen und Taten. Während also das eigentlich zu verleumdende Projekt der heutige herrschende liberale Ist-Zustand da stehen bleiben darf, unangetastet. Und aber so sind wir alle beherrscht. Und erst im Sozialismus kann der Einzelne ein bisschen freier werden, indem der sozialistische Staat ihm auferlegt, mal was, wie er ihn gern beherrschen würde, kommuniziert er klar und sagt, du kannst in diesen Jugendverband gehen, du kannst hier studieren, Marx und Engels, du bekommst unsere sozialistischen Grundtugenden hier erklärt, auferzählt und vorgelebt da in den Freizeitcamps und bei den großen Feiertagen, wo die Pioniere singen oder wie auch immer. Das kenne ich ja leider nicht. Das ist deshalb nur mein Zorn, dass mir das also entzogen wurde, als nach 1990 geboren. Nun, deshalb bin ich also so jähzornig manchmal hier unterwegs, in meinem Zorn, in meiner Aufbrausung gegen die Kapitalistenklasse, die Bourgeoisie. Aber ja, also das sind gute einleitende Bemerkungen, oder nein, nicht sich selber nochmal loben oder kritisieren lassen, es ist aber nur die Einleitung. Wir müssen zu diesem Text vorstoßen, denn der ist sehr lang und eigentlich sollte ich mich ja auch vorbereiten, ja, das ist auch wieder dieser Tadel. Die Askese Lust lässt da grüßen, dass ich mich nicht vorbereite. Und wie kann das sein? Ich müsste hier einzelne Sachen anstreichen. Aber gut. Ich denke, wir müssen hier tatsächlich vorne an. Und übrigens, Rehnsmark kommt hier vor. Er ist ein Kapitalist, aber ein sehr guter. Oder ja, auch da kommt es ja nicht auf die Charaktermasken an. Aber ihn lobt Hux auf jeden Fall für seine literaturtheoretischen Bemühungen hier, weil er das Vorwort schreibt zu einem von Hux begutachteten Werk. Von Wieland eben. Rienzma, dachte ich, aber er war vielleicht verwandt mit dieser Klimawandelaktivistin, Fridays for Future-Aktivistin, Carla Rienzma, aber glaube ich nicht. Aber Rienzma ist ein schwerreicher Mann, habe ich dann gelesen auf Wikipedia mit 400 Millionen. Und er ist Verlage oder hat dann auch, ist so ein Mäzen, was man so als Mäzen beschreibt. Und was Hux sagt, das war das Blöde im Sozialismus, dass man das abgeschafft hat und nicht überlegt hat, wie ersetzt man das Mäzenentum aus den bürgerlichen Gesellschaften, wie erhält man so die Kunst, das ist dann irgendwie verdorrt oder die Partei konnte nicht diese Vorgaben machen, da ist da immer wieder geschwankt. Erst sozialistischer Realismus hieß es so, das muss die Arbeiterprosa sein und dann hat man wieder alles zugelassen und es war einfach keine Linie drin, sagt Hux. Aber und so ist also dieser Rienzma, Jan-Philipp Rienzma, der Herausgeber dieses Buches, ist ein Kapitalist, kann man schon sagen, aber er bemüht sich hier um die Kunst. Das muss natürlich positiv herausgehoben werden, denn jede Kunst führt ja in Richtung des Kommunismus, nach dieser These von Dietmar Dart. Und mit dem Wort kann ich jetzt aber wirklich loslesen. Dann. Von Remzma ist erst später die Rede. Ich finde den Namen nur so schön. Remzma mit 2 E. Nun aber dieser Text, Seite 184. Die wissenschaftliche Gesellschaft und ihr Herr Nachbar. Beobachtung zu Christoph Maria Wieland, politische Schriften, insbesondere zur Französischen Revolution. Herausgegeben von Remzma. Die Revolution. Das Jahr 1989 ist herum. Man kann endlich wieder über die Französische Revolution reden. 1990, glaube ich, schrieb er den Artikel. Wie sehr, denn die DDR gibt es dann auch, wenn wir später sehen. Wie sehr das bürgerliche Frankreich die Umwälzung gehasst hat, die einst sein Mutterschoß war, erfuhr die Welt erst jetzt. Die fränkischen Könige, weiß man, stammten von einem Meerungeheuer ab, das sie doch immer ziemlich in Ehren hielten. Die französische Bourgeoisie brachte nicht über sich, Neigung zu der Revolution zu heucheln, von der sie abstammte. Sie schämte sich offen. Der Franz Mitterrand, den man sicher nicht kränkt, wenn man sagt, dass er politisch rechts von Ludwig dem 16. steht, schmähte den Geburtstag der unvorzeigbaren Ahnen, indem er ihn beging. Er ließ die Göttin der Unvernunft auf den Champs-Élysées herumtragen. Auf den Champs-Élysées. Eine Vorführung der Force de Frappe hätte die Revolution weniger beleidigt. Ein Moment mal, was war das nochmal mit Force de Frappe, was schon mal vorkam in einem Text von Hax? Atomstreitmacht, das hat mit der Atomstreitkräften zu tun, ja, okay. Atomstreitmacht der französischen Streitkräfte, siehe Force de Dissuasion Nucléaire Française. Ah ja, okay, das ist das, also die ganz große Kraft der Atomdrohung. Das hätte also die Revolution nicht weniger beleidigt, hätte sie weniger beleidigt. Der Beobachter, wenn er anhand der hocherfreulichen 3 Bände des Greno Verlags von 1988 die Rückwälzungserscheinungen über die Rückwälzungsausschreitung überspringt und 1990 zum Gegenstand zurückkehrt, behauptet nicht etwa, er sei glücklich mit ihm. Wenn er zwar nicht hasserfüllt ist, verlegen ist er natürlich doch. Ja, weiß nicht ganz, was dieses Wort heißt, Rückwälzungsausschreitung. Die Ausschreitung der Konterrevolution. Die Revolution, das ist kaum abzuleugnen, machte in keinem ihrer vielen Zustände ein schönes Bild. Die einzigen schönen Bilder von ihr sind die, die David gemalt hat. Der Beobachter mag alle diese Römer. Er mag David. Genau, David malt also irgendwie so römische Bilder. Von Rom damals und auch von dem Verrat immer, den es dann gab in der Römischen Republik und so weiter, Kaiserzeit. Und das, sagt Hax, das ist irgendwie so schön und zeigt uns, ja, die Revolution hat was Ästhetisches. Auf ihren erhabensten oder rührendsten Tableaus ist immer zugleich was Widriges, Abstoßendes. Die Rede ist nicht von den Blutflecken allein. Da ist immer Machtverlangen in der Gefühlsduselei, Käuflichkeit im Heldentum, Selbsttäuschung in den höchsten Aufschwüngen des Scharfsinns. Irgendein Fleck ist immer, sei es vom Regen, sei es von der Bohème und vom Tingeltangel. Gut aus der Klemme geholfen hat sich des Beobachters Regierung. Sie murmelte was davon, dass man die Revolution nicht anders denn als Ganzes betrachten dürfe. Mit dem Satz verließ sie schon das Thema. Ja, also Hax echauffiert sich, dass die DDR-Regierung dazu nur das zu sagen hatte, als Ganzes betrachten. Aber was soll das heißen? Dass sie trotz der Ausschreitung, die es dann auch gab, Gewaltanwendung der Jakobiner, als Ganzes doch ein Fortschritt war. sagt Huxley, ja, aber das müsste man genauer sagen. Auch der Anfang der Revolution, jeder Teil der Revolution ist wichtig. So wie Hegel dann, ja, wie es hieß, jedes Jahr mit einem Glas Sekt anstieß oder französischem Champagner zum 14. Juli. Weil Hegel eben sagt, ja, die Revolution stößt was in Gang und ist egal, dass danach, klar, gibt es Wirren und Kämpfe, die einzelnen Charaktere verstricken sich in egoistischen Absichten und Macht der Rankünen. Aber die Idee der Revolution hat sich ja erstmal eingepflanzt. Die List der Vernunft wird dann auf lange Sicht dafür sorgen, dass das, was fortschrittlich aussieht, auch fortschrittlich ist. Und also sehr wichtig, das, was sich sozialistisch nennt, irgendwann auch sozialistisch wird. Dass man also aus linker Sicht auf keinen Fall die DDR oder China heute dafür kritisieren kann, nicht sozialistisch zu sein und nur zu behaupten, sie seien sozialistisch. Ja, vielleicht sind sie noch nicht da angekommen, aber immerhin haben sie sich das Ziel gesetzt. Und durch die Hegelsche Philosophie ist ja schon klar, ist der Begriff erstmal ausgesprochen, dann wird auch daran gearbeitet, dann brauchen die Herrscher ihn ja weiter zur Legitimation und muss sich also Honecker weiter Gedanken machen, was ist das, was er seinem Volk da bietet als Sozialismus im Gegenzug für die Macht, die er da einnimmt, die schon fast absolutistisch ist, wie Huxley dann auch sagt. Aber ist ja nicht schlimm, die Diktatur der Arbeiterklasse eben. Aber so, also der Begriff, der pflanzt sich, entwickelt sich dialektisch fort und soll, am Ende sorgt die List der Vernunft dafür, dass da, wo auf dem Klingelschild Sozialismus draufsteht, auch Sozialismus drin ist. Und das dann vielleicht bitter, können wir sagen, dass die DDR da noch so Mängel hatte und beim Konsumieren zum Beispiel viele Konsumartikel ihren Bürgern nicht bieten konnte oder so eine große Auswahl im Supermarkt zwischen 20 verschiedenen Zahnpastamarken es nicht gab. Aber das ist ja eigentlich auch die Erleichterung, dass man gar nicht mehr auswählen muss. Die Kognitionspsychologie sagt uns ja, wenn mehr als drei Gegenstände oder eine geringe Anzahl davon liegen, dann fällt es schon schwer auszuwählen, dann will man lieber gar nicht mehr wählen. Und so ist es ja jetzt mal im Supermarkt. Genau, deshalb allein hier also schon. Aber auf jeder Ebene ist der Sozialismus einfach überlegen, nur eben durch die Konterrevolution, durch die Reaktion, die eben dann ja auch durch eigene Fehler, wie Hux analysiert, seit den 70er, 80er Jahren einfach zersetzte von ihnen. Und dann 89 nur noch dieser Fall der Mauer. Ja, aber das Politbüro war dann nach Honecker schon völlig demotiviert von völlig auf konterrevolutionärem Kurs, auf Linie von Gorbatschow eben, wie er schreibt. Aber hier will ich mich ja nicht verstricken. Nur wichtig, auch Mitterrand steht rechts von Ludwig dem 16. Also auch Ludwig, auch diese Könige, diese Absolutistischen haben immer einen Ausgleich der Stände gesucht. Wie Huxley in diesem Brief schrieb, immer schon einen Ausgleich der Klassen und Schichten in der Gesellschaft. Nur es hat dann halt eine andere Form bekommen. Die Frage ist jetzt, wozu hat es die Französische Revolution gebraucht? Aber, sagt er, sie hat ja vielleicht gar nicht so viel geändert, beziehungsweise diesen Ausgleich der Klassen gab es dann natürlich immer noch, nachdem Napoleon sich dann zum Kaiser gekrönt hat oder dann mit den Monarchien, die darauf folgten, und dann der Louis Bonaparte, sein Enkel oder Neffe, der dann wieder 20 Jahre ab 1850 Frankreich regiert hat. Da gab es immer noch diesen Ausgleich, aber dann sagt er, mit Gründung der Republik ging es bergab und das drohende Gesicht Mitterrands begann sich abzuzeichnen. Das finde ich eine sehr wichtige Analyse, dass Frankreich heute also rechter regiert ist, reaktionärer als vor 200 Jahren. Ja, und wenn man sich für Deutschland überlegen kann. Aber nun weiter im Text. Verließ sie schon das Thema. Der Beobachter will es sich eine Spur schwerer machen. Kleckse verlieren sich mit dem Abstand der Jahre und es lässt sich von dort aus über sie hinwegsehen. Peinlicher als die hässlichen Stellen der Revolution ist ein sonderbares Verblassen ihrer Farben. Eine schreckliche Vermutung drängt sich auf. Die Revolution könnte, und das wäre schlimmer als nur hässlich, unnötig gewesen sein. In Frankreich, schrieb Mozart, Vater, 1763, 26 Jahre vor der erstürmten Bastille an Mozarts Sohn, habe niemand Geld außer einigen großen Bankiers und den Steuerpächtern. In den Jahren vom Thermidor bis zu ihrem amtlichen Ende zeigte sich die Revolution unbemäntelt als das, was sie ihrem gesellschaftlichen Wesen nach war, als der real existierende Kapitalismus. Was dann war dadurch geändert, dass sie stattgefunden hatte? Wer ausschließlich in wirtschaftlichen Denkformen denkt, kann zu Recht sagen, nichts. An der Wirklichkeit war nichts geändert. Ja, kurzer Einschub hier nur, das sehr wichtig ist, die Bourgeoisie war damals die fortschrittliche Klasse, konnte ihre Interessen als allgemeine Interessen ausgeben, und es war ja auch richtig, da Revolution zu machen, gegen das absolutistische Regime. Aber heute schämt sie sich ihrer eigenen Wurzeln und will das gar nicht mehr sehen und denkt sich ja, durch Festhalten an allen, am Alten, wenn man in diesen heutigen Zustand gelangt. Und ja, bringt das geistig einfach gar nicht mehr zusammen, dass da so eine Revolution und Umsturz des Alten nötig war. Aber was hat es dann eigentlich gebracht, wenn die Revolution doch nur Anstoß war zu weiteren Revolutionen, dass wir uns weiter Gedanken machen, die Gesellschaft zu verbessern, also zur sozialistischen Revolution, aber wir die heute nicht mehr machen wollen, wegen dieser Blockade jetzt, dass man die sozialistischen Projekte des 20. Jahrhunderts so verleugnet und Angst davor hat, mit denen in eine Ecke gestellt zu werden. Dann, mir wäre es in der Tat schade, wozu dann das Ganze, das drückt sich hier meine Beobachtung nach aus. Aber jetzt weiter. An der Wirklichkeit war also nichts geändert, wenn man nur darauf schaut. Ja, Kapitalismus, da war es also in Reinform. Unter Napoleon bis 1815, also das war dann der Beginn der offiziellen Restauration. Napoleon hatte noch so die Werte, die Freiheitswerte, Bürgerrechte, Freiheit, Brüderlichkeit, Gleichheit irgendwie so konserviert oder irgendwie weiter mit ihnen, mit dem Begriff von ihnen, also seine Herrschaft legitimiert. Aber dann die offizielle Restauration, Rückkehr der Könige 1815 bis eben zu dem Napoleon III. 1850. Die Revolution hat nichts an der Wirklichkeit geändert, meint der Beobachter, aber alles an unserem Begriff von der Wirklichkeit. Der Sprung, den sie machte, war geistiger Art. Er bestand in der Entfernung der unbewiesenen Behauptungen aus dem menschlichen Zusammenleben. Nichts ging mehr ohne Begründung. Nichts verstand sich mehr von Alters oder von selbst. Ausgenommen freilich das Eigentum, das laut Gesetz ununtersucht bleiben musste. Aber diese Ausnahme hatte keine große Aussicht auf Dauer, nicht wahr? Die Revolution erzeugte eine Tatsache, indem sie mit der lauten Stimme einer ganzen Nation nach ihr fragte. Diese Tatsache ist die wissenschaftliche Gesellschaft. Die voraussetzungslose Gesellschaft. Die Gesellschaft, die allein von Menschen gedacht und gemacht wird. Die Gesellschaft im Hinblick auf den Gesamtnutzen berechnet. Die Gesellschaft nach dem Naturrecht, die unnatürliche Gesellschaft also. Nach dem Naturrecht, wenn die Natur damit zusammenbringt, mit dem Recht, dann wird es unnatürlich. Aber was wir heute haben, ist natürlich natürlicher Kapitalismus, einfach so. Herrschaft des Stärkeren. La Société Machine, der Staat. Alle Autorität will fortan abgeleitet sein und das Volk mitgenannt. Das sind zwei Gründe zu lügen. Seither wird so viel gelogen. Diese Lügen sind der Fortschritt. Dem idealen Wesen der Revolution entspricht, dass sie fast ausnahmslos von Intelligenzlern durchgeführt wurde. Die Revolutionäre waren alle Kopfarbeiter und an diesem Körperteil wurden sie auch alle bestraft. Wieland fasst 1799 das Ergebnis zusammen. Wenn wir die Zeit der Vorurteile auch zurückwünschen wollten, es wäre vergebens. Sie wird nicht wiederkommen. Sie kann nicht wiederkommen. Die Revolution, kurz, hat tatsächlich nichts Neues gebracht. Nur eine neue Epoche. Die Revolution enthielt tatsächlich keinen schönen Augenblick. Aber David hatte recht. Die Revolution ist schön. Ja. Man kann also nicht zurück. Kein schöner Augenblick, worauf sich dann solche reaktionären Schriftsteller wie Michel Houellebecq, den ich ja trotzdem bewundere, aber der stürzt sich dann darauf und sagt, das war alles so blutig, überall aufgespießte Köpfe. Man hat das Gefühl, sagt er, es geht gar nicht so sehr um die Theorien dahinter, sondern alle paar Jahrhunderte spitzt sich einfach diese Lust, dieser Trieb im menschlichen Kollektiv zu an der Gewalt, am Morden, und deshalb bricht dann sowas aus. Aber ja, das ist ja nicht ganz ernst zu nehmen. Also, als ob jetzt diese Gewalt, klar waren es blutige Taten, Guillotinierung und so, aber im Gesamtverhältnis gesehen, wie viele Leute sonst auch zu dieser Zeit gestorben sind, in Kriegen oder in sonstigen Jahren, klar, muss man es relativ sehen, okay. Das ist nicht appetitlich, das ist sicher nicht schön und wünscht man sich nicht zurück, aber die Frage ist halt nach dem Fortschritt, hat es was gebracht? Sollte man sich auf den Weg machen zur richtigen Idee, auch wenn man dann, wie die Aufklärer damals noch nicht wissen kann, ja, auf was für Hindernisse man dann stößt, dass man eigentlich auch das Eigentum anzweifeln müsste, das gesetzlich abschaffen müsste, zumindest wie Marx das vorschlug, dann Privateigentum an Produktionsmitteln, wobei man ja noch persönliches Eigentum haben kann, so Bücher oder Gegenstände für den täglichen Gebrauch. Aber ja, da ist es also nicht schön. Houellebecq zufolge liest er dann diese Geschichtsbücher, schrieb er in einem seiner Essays oder Interviews, und das nimmt ihn dann so mit, wie blutig das alles war. Aber gut, das scheint mir halt nur darauf hinzudeuten, diese bequemlichen Denker, obwohl sie ja doch beachtliches Denken wie Houellebecq, möchten doch nicht ihre Hände schmutzig machen und sich überlegen, auf welcher Seite sie damals gestanden hätten in Frankreich bei der Revolution, sondern sich lieber sagen, die Welt ist halt heute in dem liberalen Zustand. Und selbst wenn ich den Liberalismus kritisiere, muss ich doch in meinem Kokon bleiben, dessen Sicherheit mir staatlich oder irgendwie metaphysisch garantiert ist. Aber gut, das ist hier zu metaphysisch. Da will ich ja nicht auf Houellebecq kommen. Aber klar, er ist der große, vielleicht der größte Schriftsteller aus meiner Sicht der neueren Zeit und also der Franzose. Natürlich ein Franzose. Was sonst? In Deutschland hat es der Geist schwieriger seit eben zumindest den Nazis, als damals die Intelligenz floh und niemals mehr ganz zurückkam. Nun, also weiter im Text, bitte. Die Revolution ist schön. Der Herr Nachbar. In der von landschaftlicher Anmut nicht begünstigten Thüringer Hochebene lebte zu der Zeit der Dichter Wieland. Er war ein gedanken- und töchterreicher Poet mit einer überlangen Barocknase. Runde braune Augen gaben seinen Augen etwas Spöttisches, eine dicke Unterlippe seinem Mund etwas Genüssliches. In seinem hohen Alter wärmte er seine Stirnglatze mit einem schwarzen Samtkäppchen. Man sollte alle großen Männer in ihrem hohen Alter darstellen. Keiner wird ja vom Leben dümmer. Der Klassiker mit dem Käppchen also, die Weltidee im Schlafrock. Vor den Toren Weimars besaß er ein Gütchen, Osmanstedt. Ein gestrecktes, französisch ummauertes Wasser lief senkrecht auf die Front seines Dichterschlösschens zu und bildete mit dem ein T. Es ist nicht zu glauben, in wie kleinem Maßstab Versailles sehr hübsch nachzuahmen geht. Wurde ihm Englisch zumute, ging er nach Tiefurt seine Freundin, die Herzogin Mutter, besuchen. die wandelte dort auf ihren winzigen Füßen mit ihm durch Laubgruppen und Distichen. Klammer. Insofern sagt unsere Edition gewiss die Wahrheit, wenn sie vorträgt, Wieland habe zwischen der französischen Haltung zur Welt und der englischen keine rechte Entscheidung getroffen. Was war deutsch an der Sache? Deutsch war, dass Wieland ganz selbstverständlich unternahm, das Pariser Weltereignis unter einen höheren Gesichtspunkt zu ordnen. Das Kategorisieren, das Philosophieren, vielleicht das Systematisieren. Klammer zu. Wielands Bild steht ebenso matt und verschwommen im gegenwärtigen Bewusstsein wie sein Werk und sein Leben. Dass Wieland überhaupt wieder vorkommt, verdankt die Bundesrepublik Arno Schmidt. Der Beobachter fragt sich, welches die Kunst betreffende Ergebnis sie Arno Schmidt eigentlich nicht verdankt. Genau, und übrigens hier auch Verdienst von Remzma, der damals Schmidt unterstützt hatte, der herzkrank war und dann schon 79, glaube ich, gestorben ist. Er wurde auch finanziell unterstützt, damit er da noch an seinem Werk arbeiten konnte. Aber Schmidt sagte, Haag sagte über Schmidt, dass er schon der größte Romanschreiber war der zweiten Jahrhunderthälfte. Nur irgendwann langweilig wurde aus seinem Widerstand auch gegen die BRD. Er war wohl auch so wie ich, rebellisch, einfach bockig gegen die herrschende Ordnung, aber wollte sich nicht zum Marxismus bekennen. Und so hat er sich dann immer weiter verstrickt in, ja, vielleicht in seinem Hass, in sein, ich weiß es nicht, weiter im Text. Was Schmidt an Wieland zu rühmen weiß, ist nicht besonders stichhaltig. Aber letzten Endes ist gleichgültig, an welcher Stelle man eine Orange zu schälen anfängt. Hauptsache, man nähert sich dem Fleisch. Wielands Beruf war die Aufklärung. Er erzeugte sie als Großmeister der schönen Literatur, als politisch und ästhetisch Urteilender, als Zeitungsmensch. Außer mit ihr beschäftigte er sich mit nichts. Er zog weder von Ort zu Ort, noch flog er von Bett zu Bett. Klammer, das Genie ist sesshaft. Der Walfisch reist nicht gern. Er war 1772 nach Weimar gekommen und blieb da 40 Jahre lang wohnen und starb dann. Das aber sind die beiden Gründe seiner hartnäckigen Nichtachtung durch die philologischen Medien. Er führte ein gelehrtes, mithin häusliches Leben und in ihm war der Wurm nicht drin. Welcher Grund ist der ausschlaggebende? Der Mangel an Action oder die Aufklärung? Der Beobachter meint die Aufklärung. Ein hiesiger Herausgeber, S. Hermlin, hat ein deutsches Lesebuch vorgelegt, eine Literaturgeschichte in Textproben, worin die deutsche Literatur vom Gesichtsort der Frühromantik vorgeführt ist. Schon im Riss zu der war Wieland nicht enthalten. Als der Beobachter dem Chrestomatisten nahelegte, doch auch das 18. Jahrhundert ein gutes Jahrhundert sein zu lassen, ließ der sich erweichen und konnte sich zu Brockes entschließen. In S. Hermlins deutschem Lesebuch fehlt Christoph Maria Wieland und wie gesagt nicht, weil er ihn übersehen hätte. Als Fortdenker des Athenäum handelt er mit der Annihilation Wielands folgerichtig, also der Vernichtung. Es war nicht später als 1798, dass Friedrich Schlegel seinem Berliner Verleger Viehweg anbot, Wieland literarisch tot zu machen. Ob Hermlin das gewusst hat? Na, das sind jetzt ja, ist ja eine Insider-Diskussion der Literaturszene. Interessant finde ich, dass es diesen Verlag Viehweg heute auch noch gibt. Das ist ja irgendwie bekannt. Viehweg auch in der Naturwissenschaft, glaube ich. Na, dann jetzt aber nächstes Kapitel. Weimar. Weimar war einer von diesen deutschen Herzogsflecken. Ein schäbiger oder verträumter, wie man will. In ihm schien und scheint sich nie etwas zu ereignen. In Wahrheit ereignete sich hier die andere Welthauptsache, die deutsche Klassik. Es gab nämlich im Revolutionsjahrzehnt zwei Entwürfe von der Gesellschaft, einen bürgerlichen und einen unbürgerlichen. Der bürgerliche war der französische, der unbürgerliche war der klassische. Der französische Entwurf ist wenig gegliedert, die Kapitaleigner beuten die Nichtbesitzer von Eigentum aus und der Adel an den Laternen. Der Vorteil der weimarischen Musenfreunde war, dass an seine Übertragung auf Deutschland nur von Narren zu denken war. Derlei Undurchführbarkeiten heben die Durchsprechebene. Das Bürgertum kann in Deutschland die Macht nicht ergreifen und soll es auch nicht. Man benutzt die Gelegenheit seiner Unterentwicklung, um ihm von vornherein Fesseln anzulegen. Der Adel kann in Deutschland nicht gehängt werden und soll es auch nicht. Man bedient sich seiner Fähigkeiten, auf die ja auch Frankreich schließlich nicht wird verzichten können. Das letzte. Deshalb, das weiß in Klammern. Punkt. Gegen die noch schwache Bourgeoisie spielt man die schon geschwächte Aristokratie aus. Wucherer, rät der Gärtner Förster, soll man aufeinander loslassen. Die Gärtner, die in dem klassischen Fall leichte Mühe haben, bleiben die Fürsten. Die Klassik also ist ein noch aufgeklärterer Absolutismus. Die Nation erscheint auch in ihrem Entwurf. Sie erscheint in Gestalt des Klassengleichgewichts. Jegliche Regierungsverwaltung, sagt Wieland, muss einer vermischten Form sich nähern. Honecker war also eher noch der zwar auch nicht viel Durchblick hatte in der Wirtschaftsorganisation in den 70ern, 80ern, aber immerhin noch den sozialistischen Staat erhalten wollte, wie alle anderen nach ihm nicht mehr, oder alle anderen Politbüro-Mitglieder ihm nicht. Er war also der Kommunist, was man nicht so leicht erkennen konnte vor 85, vor dem Amtsantritt von Gorbatschow, sagt Hax. Und da war es also auch eine Art Absolutismus. Das nur als kleine Einspiel, aber bleiben wir beim Text. Also, es ist also auch im Absolutismus möglich, sehr aufgeklärt zu schreiben und die Wissenschaft, die philosophischen Betrachtungen sich entwickeln zu lassen, wie damals ja in der Zeit von Hegel, der zur gleichen Zeit wie Goethe gelebt hat. Und es war also ein aufgeklärterer Absolutismus, diese Fürstenherrschaft, sagt er. Die aufstrebende Aristokratie und die Bürgerlichen, die Kapitaleigenen, werden aufeinander losgehen gelassen, weil beide Klassen noch schwach sind und dadurch kann der Fürst weiter regieren durch diesen Ausgleich. Was Wieland an dem französischen Einparteiensystem vor allem störte, war, dass es keinen Gärtner erforderte. Wer sollte das leiten? Es schien die Gefahr einer ungeheuren Tyrannei zu enthalten, der parlamentarischen Demokratie. Parlamentarische Demokratie, das ist die Befehlsgewalt einer Kammermehrheit. Von allen Herrschaftsformen ist die Oligokratie die schlechteste. Und von allen Oligokratien die schlechteste ist die Befehlsgewalt einer Kammermehrheit. Der französische Entwurf und der deutsche Entwurf sind nicht die gleichen. Es ist eine wohlmeinende, aber falsche Vereinfachung, wenn man den Klassikern nachredet, sie seien Jakobiner gewesen. Gemeinsam indes ist den Entwürfen, dass sie vollständige und für absehbare Zeit endgültige, dass sie zu Menschheitsentwürfen hochgerechnet waren. Die französische Utopie ist eher eine der Rationalität, die klassische eher eine der Harmonie. An welchen Idealen sich ja nichts ausschließt. Keine Utopie deckt sich mit der anderen. Alle Utopien decken sich. Also die deutschen Klassiker, die Weimarer sagen eher Harmonie aller Schichten, Gesellschaftsklassen oder Strebungen, Strömungen. Die französische dagegen Rationalität, Wissenschaft, die Aufklärung, Voltaire. Wenn der französische Entwurf was vormarxianisches hat, so der klassische was vorlassallianisches. Aus dem Lassallianismus der Klassik kann man keinen rückwirkenden Tadel herleiten. Andere Zeiten, andere Wahrheiten. Sehr wichtig hier. Lassalle kann ich auch nur grob einschätzen, seine Rolle da in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Arbeiterpartei, die ja noch nicht die SPD war bis 1880, aber schon die Vorläuferpartei der SPD, die SAP, glaube ich, die Sozialistische Arbeiterpartei. Und Marx hat ja auch etwas über ihn geschrieben in mehreren Schritten, ja, und ihn also scharf kritisiert, die Lassalle'sche Sekte. Aber Hax schreibt an anderer Stelle sogar über Lassalle, dass er, so wie auch Napoleon III. Und andere der Zeit oder Bismarck, dass das Menschen waren, die sehr viel genauer als Marx die Probleme, die vor ihnen lagen, erkennen und lösen konnten. Die Probleme ihrer Zeit. Aber das Genie von Marx war eben, das kommende Reich des Imperialismus vorauszusehen, der vollständigen Kapitalherrschaft, die damals erst im Entstehen begriffen war. Da waren die Klassen noch nicht so fest, war alles noch im Verschieben und es gab Vermittler. Aber das Schlechteste ist eben dann das mit der Kammermehrheit, sagt er. Da ging es dann den Bach runter. Also, auch Bismarck, glaube ich, wird von Hax eher positiv eingeordnet. Preußen, weil Hax auch von da kommt auf Preußen, ist er auch sehr stolz. Aber was wollte ich noch sagen? Genau, LaSalle, also irgendwie, ja gut, weiß ich jetzt nicht, für was steht er für eine stärkere Gewerkschaftsorientierung, Durchsetzung von Regelungen mit den Bourgeois statt auf die direkte Machtergreifung und Revolution zu drängen? Ja, ich weiß nicht. Das eher eine Lohngesetz, wie dann von Marx kritisiert wurde, ja, dass LaSalle einfach irgendwie so diese Forderung aufgestellt hat, wahrscheinlich die Arbeiter sollen so und so viel Lohn bekommen, es kann ja gerecht zugehen, wenn wir nur den richtigen Lohn finden, und Marx aber stellt eben die politische Umwälzung in den Vordergrund, dass man unter den Eigentums- und politischen Verhältnissen, die diese Eigentumsverhältnisse in Gesetze reflektieren, dass man da nicht vorankommen kann, im Kleinen mit der Arbeiterklasse vielleicht Erfolge erzielt, aber dass fürs große Weltgeschehen vielleicht eher noch reaktionär ist. Ja klar, kann man das jetzt hier verbessern, so wie Marx auch sagte, mit der Kinderarbeit zum Beispiel, die sollte man nicht ganz abschaffen, weil die Verknüpfung, klar ist es schlimm, wenn Kinder da extrem ausgebeutet werden, 12 Stunden am Tag, aber man könnte es ja noch ein bisschen beibehalten, sagt Marx, die Verknüpfung der Bildung mit dem Handwerk ist eines der mächtigsten Umwandlungselemente in der heutigen Gesellschaft. Und so, das ist auch, glaube ich, ein ganz großes Problem, warum das revolutionäre Bewusstsein dann seit damals so gesunken ist oder jetzt nicht mehr wirklich entflammen konnte, außer in einzelnen Orten im 20. Jahrhundert wie in Russland oder in China oder Kuba. Also das nur ganz spezielle Orte, aber in unseren Ländern irgendwie nicht. Und das eben auch, weil die Kinder dann schon zur Schule gehen, da die Neugier auf die Welt ausgetrieben bekommen, bei dieser akademisierten Wissenschaft. Und da also, ja, das eigentlich Umwandlungsinstrument von der heutigen in eine modernere, fortschrittlichere Gesellschaft wäre diese Verknüpfung der Arbeit mit der Bildung. Das ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges von Marx, was wir jetzt ja nicht ändern können, aber vielleicht in der neuen, im neuen sozialistischen Staat dann so einführen sollten, um die Konterrevolution auszubremsen. Die Leute können so, glaube ich, einfach von vornherein das wirkliche Leben, das die industrielle Fertigung auch oder worauf unsere gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse beruhen, irgendwie kennenlernen und ja irgendwie schon mitarbeiten oder eingearbeitet werden, Praktika machen und einfach von den Eltern was erklärt bekommen und dann schauen, wo es ihnen gefällt und da einfach so ein paar Tage oder ein paar Stunden am Tag, ein paar Tage die Woche zu arbeiten, neben der Schule. Das, denke ich, wäre wichtig, aber dann weiter. Das also LaSalle. LaSalle verbindet er also hier, wo LaSalle ja erst später dann gelebt hat, den 700, verbindet er hier mit der deutschen Klassik, mit Goethe, mit diesem idealen Entwurf von Wieland, diesem Philosoph, der das ganze Weltgeschehen da drüben in Frankreich dann einfach richtig einordnete und da die Muße hatte, da an der Ilm oder Iller, diesem Flüsschen zu sitzen und darüber nachzudenken, was bedeutet das jetzt, was die Franzosen da treiben. Ja, in Frankreich ist einfach alles so revolutionär. Diese Clubs, wie Hax schreibt, diese Logen, der auch Goethe und wahrscheinlich auch Wieland angehörten, Illuminaten oder ja, ähnliche Logen, damals ganz beliebt unter den Intellektuellen, und man musste diese Logen, diese Clubs nur unter französischen Boden stellen, schon verwandelten sie sich in revolutionäre Clubs. Diese Clubs, von denen auch Marx da schrieb, die damals 1848, 1850 in dieser Umwälzungsperiode eine Rolle spielten. Irgendwie ist es so, sobald die französische Sonne auf unser Gemüt erhellt, da wird dieses deutsche Nachdenken revolutionär. Und es ist eigentlich klar, was zu tun ist, jedem ist klar. Aber in Deutschland ist halt klar, hier ist das nicht durchführbar eigentlich. Und deshalb kann man überhaupt so revolutionär denken. Deshalb kann man Das hebt die Durchsprechebene. Da kann man einiges erstmal durchsprechen, weil man weiß ja, so schnell wird es jetzt auch nicht realisiert. So wie auch hier im Podcast heute. Da, oder wir Revolutionäre heute sprechen das eben durch, aber wissen auch, in der jetzigen Weltsituation wird es noch nicht realisiert. Also da können wir auch mal ein bisschen freier reden. Es ist jetzt nicht die Zeit noch der Ort, das zu realisieren, aber an einer anderen Zeit oder in einem anderen Ort, in einem anderen Land können wir vielleicht helfen, was beitragen, dann einer Revolution mitzuwirken. Dann also, der französische Entwurf hatte also was Vormarxianisches. Ideale, also die Überwindung aller Verhältnisse, wo der Mensch ein geknechtetes, unterjochtes, verächtlich gemachtes Wesen ist, wie Marx schreibt. Das ist so diese Utopie, diese große Utopie. Da ging also die Klassik. Ja, ein voller Verlass Salz. Nun weiter. Aus dem Lassalier, nochmal diesen Satz. In diesem Satz sagt er ja nur, okay, dafür taten wir sie nicht, auch wenn wir heute Marxisten sind und Marx Zurückweisung von Lassalles Thesen unterstützen. Auch wenn man die für richtig erkennt. Andere Zeiten, andere Wahrheiten. Ja, damals war es irgendwie doch das Richtige oder auch etwas sehr Fortschrittliches, obwohl ihr der französische Entwurf an Marx erinnert, war vielleicht der deutsche das noch besser. Nun, weiter. Vorläufig bekam die Klassik erst einmal für die nächsten 100 Jahre recht. Gemessen an den schönen Aufgeregtheiten der Revolution wirkt sie vergleichsweise bescheiden. Dafür ist sie tiefer und natürlich lebensnäher. Nicht wir übernahmen den französischen Entwurf, die Franzosen übernahmen unseren. Im bonapartistischen Schlussabschnitt der Revolution fanden sich die Entwürfe, der französische und der klassische, Arm in Arm wieder. 1808 gab es eine Gipfelbegegnung. Genau, mit Goethe auch. Der hat sich ja mit Napoleon getroffen. Sagt ihm ja, er hat 7-mal den Werther gelesen und ja, hat sich ein bisschen unterhalten. Und daher also Goethes Einfluss auch auf die Politik im benachbarten Frankreich. Sagt er hier, da ist dann eine Synthese, die unter Bonaparte also gelingt, unter Napoleon. Wieland ging nicht zur Revolution, er ließ sie kommen. Damit sie sich treffen konnten, musste Napoleon sich von Paris nach Weimar bequemen und Wieland sich von seiner Wohnung zum Schloss. Wieland verkehrte mit Napoleon ganz von Weltmitte zu Weltmitte. Die berühmte Unterhaltung, bei welcher die zwei Atheisten erörterten, ob es wirklich unvermeidbar sei, in Frankreich das Papsttum wieder einzuführen, beendete Wieland mit der Bemerkung, er könne jetzt nicht länger stehen und gehe jetzt. Und der Kaiser sagte, ja, tun Sie das nur, und schickte ihm die Ehrenlegion durch Boten. Wieder 10 Jahre später mussten beide, die Franzosen und die Klassiker, noch einmal von ihren Hoffnungen zurückstecken und begaben sich mitsamt in die Heilige Allianz. Das also die Restauration dann 1815, aber eigentlich waren sie doch schon damals in der eigentlich noch revolutionären Zeit unter Napoleon schon so zur Synthese befähigt und haben gesagt, okay, wir können den Massen jetzt nicht ihren Papst wegnehmen, der ist denen irgendwie heilig. Wir brauchen es halt, auch wenn wir die fortschrittliche Gesellschaft durchsetzen müssen, das müssen wir irgendwie doch wieder einführen. Auch wenn uns dieser Aberglaube oder dieses Bekenntnis der Massen an anderen Stellen problematisch wird und unsere Macht bedroht, aber realpolitisch ist es irgendwie so, sagten sie, wohl unvermeidbar. Und ich denke, so ist einfach Hacks Entwurf, dass die Revolutionäre sich mal trauen würden, das auch durchzuziehen. Auch Napoleon war eben absolutistisch, hatte nur einen Entwurf für sich selbst, wie Hack sagt, aber musste sich dabei eben auf diese Begriffe der Revolution berufen. Und das war das Fortschrittliche, solche großen Geister kommen dann immer wieder zur Synthese oder lassen sich auch anreichern, wie Napoleon zumindest neugierig ist, lesen will, sich bilden will oder wie Stalin sogar besessen davon ist und ein besessener Autodidakt ist. Und ja, dann kommt in solchen Personen, in solchen Machtkonstellationen immer wieder eine Synthese, ein Ausgleich von verschiedenen Interessen zustande, der dann letztlich auf diese utilitaristische Moral hinausläuft, das Wohl des Ganzen, das Wohl aller irgendwie berücksichtigt wird. Aber da Und das war damals noch die bessere Zeitanalyse der Tags. Also gut, dann die Restauration, das war schon mal schlechter. Aber die völlige reaktionäre Gesellschaftsordnung ist eben auch das heutige, was wir dann haben, was dann seit 1870 in Frankreich mit der Republik eingeführt wurde. Oder ja, oder in Deutschland eben auf ein bisschen andere Weise, aber ja dann doch in der gleichen Form der Republik. Und ja, so wäre es einfach besser. Da ist auch nicht alles perfekt an solchen revolutionären Persönlichkeiten. Aber einfach besser. Die hätten mal die Macht und diese geballte Gegenreaktion, wie dann damals 1815 von England und den anderen Völkern der Schlacht in Sachsen, mit den vielen Völkern, die sich in einer Front, in einer Allianz einfach gegen das fortschrittliche Element wenden und einfach auch keine Idee haben, was sie wollen, wohin sie die Gesellschaft steuern wollen, aber einfach sagen, ja, so wie der, so nicht, diese französischen Ideen, die werden uns gefährlich und das wollen wir einfach zerstören, aber von uns aus haben wir keinen anderen Entwurf verlassen. Wir bleiben bei den alten Gewissheiten, glauben selbst noch an das Königtum, obwohl es eigentlich nicht mehr zu glauben ist, wie Wieland feststellt. Ja, irgendwie müsste man darüber hinausgehen. Genauso also heute. Ja. Man will bis zum bitteren Ende dran glauben. Aber was nützt einem das, wenn man dann vielleicht doch dran glauben muss? Wenn die Revolution kommt, ja, was dann? Dann bin ich der ausgeliefert. Dann sich doch lieber mal früher Gedanken machen, wie steht man zu ihr? Grundsätzlich ist eine Revolution ja was Gutes, klar. Gibt es auch solche Scheinrevolutionen wie die Machtergreifung der Nazis, die wir genau davon abgrenzen müssen? Aber grundsätzlich ist es mal was Gutes. Und ja. Nun. Der Weimarer und die Frankreicher. Gegen das Wort Frankreicher für Franzosen hat der Beobachter nichts. Das ist gebildet wie Österreicher und geht von der deutschen Zunge. Jedes eingesparte Fremdwort ist eine Verbesserung. Der Beobachter nimmt auch keinen Anstand, diejenigen französischen Vornamen, die hier eine hinlängliche Entsprechung haben, einzudeutschen. Wie sah der Weimarer das Treiben der Frankreicher? Die Lage ähnelt ja bei Umkehrung des Himmels der heutigen Lage. Der gesellschaftliche Klumpen hat sich um seine Achse gedreht. Westen ist jetzt Osten. Wieland, wenn er die Revolution anblickte, blickte nach Westen über den Rhein, wie heute Kremlitzer nach Osten über die Elbe. Kremlitzer, also ein westdeutscher, von Hack sehr geschätzter Essayist und Publizist. Der Beobachter übergeht alle aus dem Vergleich etwa entstehenden Ähnlichkeiten oder Unähnlichkeiten und fährt mit Wieland fort. Wieland genoss den Anblick. Er hatte für das Land, aus dem er blickte, einen eigenen Weg im Kopf und war nicht verdrossen. Ich halte es für eine Glückseligkeit, um welche uns die Nachwelt beneiden wird, ließ er 1790 einen Brieffreund wissen, Zuschauer der Revolution gewesen zu sein. Er behandelte, was er sah, ganz unverkrampft. Die Revolution war Angelegenheit der Franzosen. Die Revolution war nicht Angelegenheit der Deutschen. Für die Franzosen war sie gut. Wie vieles auch an den Jakobinern mit Grund auszustellen ist, 1792, so kann ich mich doch nicht erwehren, ihre Sache im Ganzen innerlich zu begünstigen. Im Ganzen, das war also ein Zitat von Wieland. Wie vieles auch an den Jakobinern mit Grund auszustellen ist, so kann ich mich doch nicht erwehren, ihre Sache im Ganzen innerlich zu begünstigen. Hacks dann weiter? Im Ganzen. Wieland sagt, was des Beobachters Regierung murmelt. Die Jakobiner, sie sind einmal die Revolution. Folglich hat, wer für die Revolution ist, für die Jakobiner zu sein. Natürlich saßen auch an den Wassern der Ilm die Art Leute, die der Revolution von Woche zu Woche das Elegante und das Törichte an ihrem Betragen erklärten und ihre Zustimmung davon abhängig machten und sich ohne Zweifel sehr darüber würden gewundert haben, dass die Revolution irgendwie auch ohne die Mitwirkung ihres sittlichen Urteils zurechtkam. Das sind Freunde, die Mopsen. Was hat eine Revolution von Nachbarn, die ihr fallweise anhang? Wieland gehörte zu denen nicht. Er behelligt die Revolution nicht mit Seufzern der Enttäuschung, er verschont sie mit Begeisterungsschreien. Nicht öfter als einmal überlässt er sich bloß dem süßen Gefühl der Freude über einen ihrer Schritte und druckt das süße Gefühl. Es handelt sich um die ökonomische Zerschlagung des Katholizismus. Klammer, diese Kirchen alle machen es einem ja aber auch tatsächlich schwer, nicht über ihn zum Sektierer zu werden. Klammer zu. Wieland ist mit jedem einzelnen Zustand der Revolution einverstanden. Es genau zu sagen, in jedem einzelnen Zustand der Revolution ist er Zentrist und mit Wohlwollen für die Linke. Immer Zentrist. Bei all der durchgängigen Billigung freilich ist selbst er nicht von politischen Geschmacksneigungen frei. Er zieht Stellen, in denen regiert wird, solchen, worin nicht regiert wird, vor. Er liebte die Revolution, ausgenommen das Anarchische an ihr. Klammer, die Romantik verabscheute die Revolution, ausgenommen das Anarchische an ihr. Gleich eingangs beispielsweise beim Putsch des dritten Standes wird er ganz rappelig. Wer ist es, der da die Vernunft fordert? Das Pariser Parlamente? Kann man dessen sonderbare Rolle in den Unruhen der Fronde aus dem Gedächtnis streichen? Das Parlament verlangt das Richtige, aber Vorsicht, es ist der Falsche, der das Richtige verlangt. Aus der Fronde, aus dieser Anti-Allianz, also damals noch gegen den Absolutismus. Der Beobachter zitiert Wieland natürlich nur, wenn der sagt, was der Beobachter auch glaubt. Jeder täte das. Wieland also urteilt als ein in der Wolle gefärbter Monarchist. Er liest die Revolution zweifellos als Königsdrama. Ihm sind alle Könige recht, welcher ist Nebensache. Numa und Heliogabal, der Unterschied zwischen ihnen ist gering und geht zu vernachlässigen. Es ist eine zweitrangige Frage, ob der Fürst der Revolution, Ludwig XVI., Ludwig Philipp Joseph von Orléans, Robespierre oder Napoleon heißt. Wieland steht auf seiner Seite. Die Geschichte bestätigt ihn. Keiner von denen war mit seinem Abgang erledigt. Wer regierte das 19. Jahrhundert? Ludwigs Brüder, Philipps Sohn und Napoleons Neffe. Zugestanden, Robespierres Nachfolger, die Männer der Commune, waren nicht Robespierres Verwandte, sie waren seine Geistesverwandten. Alle Herrscher der Revolution kamen noch einmal wieder dran und waren ein Treffer, jeder von ihnen. Auf welchen immer man wettete, man gewann. Wieland wettete auf alle. Erst als auf die Republik folgte, ging es mit Frankreich bergab und begann Mitterrand sich drohend abzuzeichnen. Übrigens, als Mitterrand gewählt wurde, schrieb Michel Houellebecq in den 80ern, da haben die U-Bahn-Fahrer gehupt, weil es jetzt der sozialistische Präsident war und sie waren einfach ganz verrückt, die ganze Nacht U-Bahn-Fahrer durchgefahren, gehupt oder Musik gespielt in der U-Bahn. Das sind diese westlichen Sozialisten, die aber dann, wie sich entpuppt, noch rechts stehen von Ludwig XVI. Und Frankreich ja auch in dieses ökonomische Desaster jetzt mit der Eurozone zusammen mit Deutschland geführt hat oder generell den Grundstein dafür gelegt hat, für die Knechtung, die Spaltung der europäischen Staaten, die an sich schon kapitalistisch sind und in sich die Spaltung tragen, aber durch diese EU auch nochmal weiter diese Segregation, dieser Imperialismus sich auch ausbaut, diese Trennung und Hierarchisierung zwischen den Völkern. Und ich finde es sehr so bewegend, was er sagt, ja, die waren doch alle ein Treffer. Keiner von denen war wirklich erledigt, auch wenn der König geköpft wurde, oder Robespierre, der hatte immer noch seine geistigen Nachfolger in der Pariser Kommune dann, von 1870. Und generell im 19. Jahrhundert, ja, 1850 bis 1878, dann Napoleons Neffe, Ludwigs Brüder waren eben vor dieser Revolution von 1848 dann dran. Da gab es dann gab es dann den Streit zwischen Orleanisten und Legitimisten. Die einen beharrten auf der legitimen Rolle des Alten oder die anderen wollten dann wahrscheinlich den anderen Bruder von Orléans. Aber ja, generell, keiner von denen war erledigt. Und es, Frankreich war mit allen von denen gar nicht so schlecht dran, bis es dann zu dieser läppischen Kammermehrheitsherrschaft kommt. Ja, was soll das schon sein? Da weiß man doch, irgendwer muss da im Hintergrund die Fäden ziehen. Was soll diese Kammer machen? Was ist das für ein komischer Stand, der da aus dem Parlament was verkündet? Ja, weiter. Erst als auf die... Also, Wieland wettete auf alle. Erst als auf die die Republik folgte, ging es mit Frankreich bergab und begann Mitterrand sich drohend abzuzeichnen. Der Unterklasse, wie bekannt, ging es durch die Revolution geschäftlich schlechter. Als Robespierre 1793 einen Getreidehöchstpreis das Maximum festsetzte, überführten ihn die Girondisten des Rückfalls in königliche Gewohnheiten. Denn der König pflegte das ebenso zu halten. Hieraus lässt sich eine Regel ableiten. Wenn ein Volk Brot essen will, sollte es vermeiden, liberal zu fühlen. Wer für das Maximum eintritt, muss für die Alleinherrschaft eintreten. Man kriegt es nicht anders. Das sagt, also hier verteidigt er Honeckers Absolutismus oder generell diese Idee. Nur so kann man Brot essen. Ja, warum haben damals also Robespierre dem unbestechlichen Revolutionär Probleme gemacht, weil er einen Höchstpreis festsetzen wollte und dann sagen diese Liberalen, aber nein, es ist doch jetzt alles frei. Wir können doch hier frei spekulieren und Gewinne, Profite einstreichen. Wenn du das machst mit dem Höchstpreis, dann ist das das gleiche wie das, was der König macht. Also auch wieder Absolutismus. Und da sagt Hax, ja, das ist ja gar nicht so dumm. Das ist, dann müssen wir es wirklich so machen, absolutistisch. Wenn man Brot essen will, dann ist es leider so. Wir können irgendwie den Börsenspekulanten, den Finanzmärkten überlassen oder halt, wir nehmen es selbst in die Hand, dann ist es absolutistisch. Dann steht da erstmal einer, der setzt unsere Interessen durch und es ist leider so, das Proletariat ist nach der Revolution noch viele Jahrzehnte auf lange Zeit schwächer als die Bourgeoisie, wie Marx schreibt. Selbst nachdem die Bourgeoisie gestürzt ist, die politische Herrschaft umgewälzt, selbst dann bleibt es noch schwächer und ja, da ist es dann, da brauchen wir erstmal einen starken Mann an der Spitze, der immer weiter Reden hält und auch da sein Komitee, seine Berater hat, aber bei dem erstmal diese Entscheidungsgewalt liegt und der eben ein legitimer Vertreter dieses Volksproletariats sein muss. Und das kann ja auch gehen. Im Sozialismus ist da die Person Honeckers eben sehr entscheidend. Die russischen... Die russischen Generalsekretäre. Machthaber nach Stalin habe ich ja schon sehr kritisiert, aber Honecker müssen wir hier vielleicht doch nochmal genauer betrachten in der historischen Geschichte. Aber nun gut, man kriegt es also nicht anders. Entweder Brot essen oder liberal fühlen. Alleinherrschaft oder die Herrschaft der Spekulanten. Vielleicht ist auch das noch eine durchgängige unter seinen Meinungen. Wieland erklärte sich immer wieder und mit Nachdruck gegen die Bourgeoisie. Er will sie ebenso der Nation unterstellt wie den Adel oder die Pfaffen. Ist das jakobinisch oder ist das deutsch? Der Beobachter denkt beides. Das geheime Bindeglied zwischen der Klassik und den Jakobinern ist eine starke einwohnende Lust an der Despotie. Der Herausgeber. Das alles sagt Remzmar auch. Er sagt nicht nur das, er sagt es unter anderem. Man kann es in dem, was er sagt, finden. Als Herausgeber genannt ist Jan-Philipp Remzmar, Johanna Ratspieler und Hans Ratspieler. Das Vorwort hat Remzmar geschrieben und der Beobachter hält sich an den. Das Vorwort ist sehr höflich. Es stellt dem Leser frei, es nicht zu lesen. Der Beobachter rät jedem ab, von dieser Erlaubnis Gebrauch zu machen. Das Vorwort ist sehr gut. Es ist klug und richtig und wohlgesetzt und unternimmt erfolgreich, den Wieland nachzuerzählen, der einer der beweglichsten und lebendigsten Denker unmöglich nachzuerzählen ist. Der Beobachter beneidet den Herausgeber nicht um diese Aufgabe. Dennoch fällt ihm schwer, JPR, also Jan-Philipp Riemsma, ganz beizufallen. Was ist an dem Beifall die Schwierigkeit? Die Schwierigkeit ist jener gelehrte Ernst, der alle Dinge so schwierig macht. Der Herausgeber ist so viel sachkundiger und so viel gewissenhafter und so viel misstrauischer als der Beobachter. Zum Beispiel kommt ihm die Frage nach der Glaublichkeit vertrauter Briefe ein. Das ist eine von den wirklich wissenschaftlichen Fragestellungen, die den Beobachter rasend machen. JPR bemerkt treffend, dass in Briefen nicht notwendig die Wahrheit und in Veröffentlichungen nicht notwendig die Unwahrheit stehen müsse. Briefmeinungen können dem Empfänger zu Gefallen hingerückt sein. Was einer drucken lässt, ist, was er verantwortet, des Schriftstellers eigentliche Wahrheit. Was berechtigt, fragt JPR also, eine private Meinung für authentischer zu halten als eine öffentlich geäußerte? Nun ja, sofern die öffentliche Äußerung Kopf und Kragen kostet, doch wohl einiges. Woanders hätte Wieland sagen können, dass er die Hinrichtung Ludwigs des 16. für rechtmäßig ansah, als in einem vertrauten Brief. Wielands Tapferkeit kannte nahezu keine Grenze. Er wagte es, den Marat-Mord der Irren von Caen für einen Mord aus Geltungssucht zu erklären, und die Corday saß damals fester in den Herzen als heute ein Robbenbaby. Aber unter die Königsmörder konnte sich auch Wieland nur in einem vertrauten Brief einreihen. Eine famose Entscheidung der Ausgabe ist, dass sie vor der Revolution beginnt. Das ist ein Stück aus Gründen verwickeltsten Witzes Friedrich dem Großen gewidmet, worin sich Wieland streitbar zum Machiavell bekennt. Wieland schätzt ihn als großen Realisten. Er ist, sagt er, selbst beinahe so schlecht, wie die Welt schlecht ist. Über Politik im Ernst reden, sagt er, heißt mit Machiavell reden. Über die Macht verstehen sich am besten die Mächtigen, sagt er. Sie ist ihr Geschäft. Und er wird in der Folge nichts dagegen haben, wenn neue Mächtige auf den Plan treten und sie den Alten wegnehmen. Können sie es, dann sind sie im Recht. Das ist wie ein Gottesurteil, ein Urteil des Gottes der Geschichte. Ja, an diesem Teil muss ich, glaube ich, dann unterbrechen. Kritisiert hier diese Auflage, aber es ist sehr wichtig. Es ist nicht mehr lang, aber diesen Text können wir dann nächstes Mal zu Ende lesen. Ja, liebe Leute, ich muss nur mal kurz eine Pause einlegen, beziehungsweise auch schon das Schlusswort finden. Eine Stunde und 15 Minuten ist ja auch eine gute Episodenlänge. Eine Folge, eine Stunde. So ist mein heutiges Diktum. Und mit diesen Worten will ich nicht mehr fliktieren, nicht mehr in Konflikt geraten zwischen inneren und äußeren Ansprüchen und meinen Zielen und Vorstellungen von meinem idealen Podcast, ich, das ich hier produziere, als freier Produzent. Ui, und jetzt hat sich hier ein Haar ver... Habe ich mir ein Haar rausgerissen mit meiner Brille. Nun... Das finde ich so schön, wie es sich lockt. Ich bin eben doch einzigartig. Ich habe ja auch Löckchen im Haar. Mit diesen einzigartigen, singularistischen Worten verabschiede ich mich aber nicht als Marxist. Klar, jetzt noch ein universalistischer Spruch, frisch von den Lippen. Die Position des Proletariers oder des Kämpfers. Einfach des Kämpfers, der wie Napoleon die Macht ergreifen, die Herrschaft an sich reißen will, weil er sagt, ja, ich weiß, zumindest mache ich es besser als die anderen. Und wir werden sehen, wie wir den Ausgleich mit den Idealen, zwischen Idealen, den Ansprüchen der Volksmassen, die Brot essen wollen, und den alten Adelskräften, dem Klerus, wie wir das alles finden. Aber ich bin zumindest so stark an der Spitze. Naja, und das ist eben richtig und wichtig. Da muss der Mann an der Spitze nicht mal Marxist sein, wie Hax schreibt, damit es reicht auch schon wie im 19. Jahrhundert. Da ging es noch gesitteter zu als heute. Diese Herrschaftsform dieses Wechselspiel damals im 19. Jahrhundert zwischen Revolution und Restauration. Die befruchten sich gegenseitig. Ja, gut, und mit diesen Worten ist dann wirklich Schluss. Hier höre ich auf. Mein drohendes Angesicht zeichnet sich hoffentlich nicht über euch und in euren Träumen ab. Ich stehe politisch, sagen wir mal, links von Honecker, sag ich mal, ja. Also ein bisschen eine zu linke Wirtschaftspolitik, sagt er tagsüber in Gleichmacherei, aber trotzdem. Ja. Trotzdem eine rechte Gesellschaftspolitik, liberale Kirchen, liberale Verbände, Kirchen und so weiter erlaubt, zugelassen, sozialistische Ideologie ausgeben, aber wir müssen hier zur Synthese kommen. Die Einheit von geistiger und materieller Entwicklung muss gegeben sein, nicht wie zu Honeckers Zeiten, dass wir hier also die richtige Synthese finden zwischen den beiden Polen der Dialektik, aber nicht in ein Extrem verfallen und das sich auf einen Gesellschaftsbereich bezieht und wenn im anderen Gesellschaftsbereich die entgegengesetzt falsche Politik machen. Aber ja, mit diesen, so müssen wir da also hinkommen. Aber grundsätzlich war Honecker ja doch schon mal ein begrüßenswerter, lobenswerter Politiker im Gegensatz zu vielen anderen BRD-Politikern, die ja noch nicht mal die wirkliche Macht haben, die halt die mediale Macht haben, da als Gesicht in der Zeitung, im Fernsehen fungieren. Ja, und damit sage ich einfach Adieu und auf Wiederhören, auf Wiedervorlesen bei Tischlein deckt. Ich habe es gar nicht gesagt, heute ist Folge 98. Oje, ja, will gar nicht mehr dran denken. Ich werde so alt, 100 Jahre, 100 Folgen. Nun, ich will einfach lang leben. Man wird ja nicht dümmer durch die Jahre, durch die Folgen, ne? So ist es ja. Wie Hux schrieb, ich sag's euch auch. Man wird ja nicht dümmer. Macht euch lieber ein Bild von mir in meinen 100er oder 1000er Folgen sogar. Ja, also tschüss.